Nacken Sie sich jeweils nach sich jeweils einen der Hocker. Hier vorne ist noch ein Stuhl. Also wir sitzen so gewissermaßen halb im Halbkreis. Vielleicht können Sie mal das Mikro bei dem Ständer dran legen. Ja.
Hallo.
Wir haben jetzt heute im Laufe des Tages haben wir viele Impulse gehört. Ich werde das jetzt auch gleich noch einmal zusammenfassen. Der Tag heute hat gezeigt, nicht nur, aber auch durch die große Teilnehmendenzahl, sowohl hier als auch online, wie groß das Thema Istanbul-Konvention, wie wichtig das Thema, wie ernst es genommen wird und wie viele verschiedene Gruppen, gesellschaftlichen Gruppen, sage ich jetzt mal, auch und professionellen Gruppen sich mit dem Thema beschäftigen müssen und wollen und es auch tun bereits hier in Berlin. Das wurde heute ganz deutlich. Also es ist nicht mehr die Frage, ob die Istanbul-Konvention umgesetzt wird, sondern es geht vielmehr darum, wie das jetzt hier in Berlin gemacht wird. Und ich stelle jetzt noch einmal kurz die Podiumsgäste, die wir noch nicht vorher kennengelernt haben, die noch nicht gesprochen haben, stelle ich noch einmal kurz vor. Und jetzt fange ich an mit Doktorin Baraha Ghanipour. Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin seit 2021, Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses, Frau Vizepräsidentin. Wir kennen uns schon sehr lange, deshalb werde ich Sie auch duzen. Du bist Sprecherin für Frauenpolitik und Gleichstellung vom Bündnis 90 Die Grünen und hast in deiner Vergangenheit schon in vielen verschiedenen Kontexten auch schon zum Thema Beendigung von Gewalt gegen Frauen und anderen feministischen Themen gearbeitet. Wir können uns unter anderem aus dem bundesweiten zivilgesellschaftlichen Bündnis Istanbul-Konvention, wo wir auch zusammengearbeitet haben. Ja, herzlich willkommen, toll, dass du da bist, die Zeit gefunden hast heute. Daneben haben wir Miriam Gollen, sie ist auch Mitglied des Abgeordnetenhauses seit 2021 und Sprecherin für Gleichstellung der SPD-Fraktion in Berlin. Ja, Sie sind auch schon länger mit dem Thema Familien- und Gleichstellungspolitik beschäftigt, zwar als Referentin des Parteivorstands unter anderem und vertreten heute sozusagen die zweite Regierungspartei. Ines Schmidt, NDA, muss sich leider entschuldigen heute. Sie ist im Geiste sozusagen mit uns und ist ja auch durch ihre Kolleginnen sozusagen auch gut vertreten hier. Dann haben wir Wiebke Wildfang. Wiebke Wildfang ist die Koordinatorin für den Bereich Recht bei WIG e.V., der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen, die wahrscheinlich hier in den Berliner Kreisen auch nicht wirklich eine Vorstellung braucht, die wahrscheinlich alle kennen. Sie ist Juristin, Anwältin, ihre Tätigkeitsschwerpunkte sind Ausländer-, Asyl- und Familienrecht. Und WIG kennen wahrscheinlich alle, aber nur der Vollständigkeit halber setzt sich seit über 20 Jahren ein gegen häusliche Gewalt. Und es gibt unter dem Dach von WIG gibt es die WIG-Koordinierung, die WIG-Hotline und die WIG-Prävention, die wirklich so das ganze Paket sozusagen rund um das Thema häusliche Gewalt fachlich abdeckt. Dann Roland Hertel, haben wir ja vorhin schon kennengelernt, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit, der pro-feministischen Dachverband der Täterarbeitseinrichtungen zu häuslicher Gewalt in Deutschland. Und Asha Hedayati haben wir auch gerade eben schon gehört, Rechtsanwältin für Familien- und Ausländerrecht, Mediatorin, außerdem auch Fortbildnerin und vieles mehr. So, und wir haben jetzt die Gelegenheit, noch einmal zu schauen, wie wir diesen Tag zusammenfassen können und gemeinsam schauen können, wie wir in Berlin, im Land Berlin, zum Thema Umsetzung der Istanbul-Konvention voranschreiten können, was die nächsten Schritte sind und wie das alles gut uns gelingen kann. Ja, wir haben heute gehört, dass die Istanbul-Konvention für verschiedene Handlungsfelder in der Politik relevant ist, also Handlungsfelder in der Politik und der Praxis. Und es wurde auch sehr, sehr deutlich, dass es wirklich mit uns allen was zu tun gibt. Also es gibt kein Politikfeld, das nicht mit dem Thema Beendigung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu tun hat. Und entsprechend müssen die auch alle daran beteiligt werden. Wir haben auch gehört, was der Senat bereits plant für die Umsetzung. Wir haben bereits auch gehört, was es in Berlin schon an verschiedenen Vorgaben der Konvention bereits schon gibt und was bereits, wo die Umsetzung schon bereits begonnen hat, teils sogar schon bevor überhaupt das Label Istanbul-Konvention sozusagen drüber stand. Denn die Konvention fasst ja letztendlich das zusammen, was die Leute aus der Antigewaltarbeit schon seit vielen Jahrzehnten wissen, was gebraucht wird. Das Schöne daran ist ja, dass wir das heute einmal richtig gut zusammengefasst und unterschrieben von allen Regierungsebenen sozusagen jetzt hier in Deutschland auch als Commitment haben. Ja, die verschiedenen Handlungsbedarfe, die es gibt, haben wir heute besprochen. Da war einmal das Thema, das immer wieder aufkam, war die koordinierte Zusammenarbeit von allen verschiedenen Ebenen und Instanzen, von den Ressorts der Regierung, von den Ämtern, den Gerichten, Jugendamt, den Unterstützungseinrichtungen, Bildungseinrichtungen. Dann damit verbunden, Stichwort Bildung, Qualifizierungsmaßnahmen, Aus- und Fortbildungen der verschiedenen Berufsgruppen, die mit Betroffenen zu tun haben, wo es auch noch große Handlungsbedarfe gibt, im Gesundheitswesen, im Justizwesen, auf den Jugendämtern etc. Dann natürlich Unterstützungs- und Schutzmaßnahmen. Hier ist es wichtig, dass gedacht wird, dass alle, wirklich alle Frauen und alle Betroffenen von häuslicher Gewalt geschützt werden und auch Angebote, die wirklich praxisnah, realitätslebensnah sind, auch zur Verfügung stehen, damit der Schutz gesichert werden kann. Und die Nichterneuerung oder dieses Zurücknehmen des Vorbehalts, das die deutsche Bundesregierung hatte, Vorbehalt 59, wurde auch als ganz wichtiger Punkt angesprochen. Und insgesamt wurde auch sehr deutlich, dass es, um das also zu tun, dass es da an praktisch allen Stellen, haben wir heute gehört, eine bessere Ausstattung, bessere personelle Ausstattung, einen besseren Rahmen und bessere Arbeitsbedingungen brauchen, diese Arbeit zu tun. Und wir haben jetzt heute hier, also es sind ja verschiedene Ebenen beteiligt, ne? Der Senat, die verschiedenen Senatsverwaltungen, die Abgeordneten, die wir heute auch dabei haben, dann haben wir natürlich auch die Bezirke spielen auch eine wichtige Rolle und die Zivilgesellschaft, die wir heute auch hier mit am Tisch haben. Und deshalb werden wir aus diesen Perspektiven jetzt darüber sprechen. Und ich möchte anfangen mit einer Frage an Wiebke Wildfang. Genau, ihr bedient euch bei den Mikros, die hoffentlich alle funktionieren. Ein Kern der Istanbul-Konvention ist diese, die behördenübergreifende, vernetzte, koordinierte Zusammenarbeit, also das, um wirklich effektiv den Schutz und die Prävention sicherzustellen. Wie kann dieser Ansatz hier in Berlin noch besser umgesetzt werden? Welche konkreten Schritte siehst du? Jetzt, wo wir heute in Berlin stehen.
Muss ich das hier irgendwie anstellen?
Es gibt unten einen kleinen roten Knopf, auf den du etwas länger drauf drückst.
Ah, jetzt. Gut, okay. Ich hoffe, das funktioniert jetzt soweit. Also ich denke, wir müssen dann an der Stelle, an der wir jetzt sind, weitermachen. Also der Landesaktionsplan darf nicht das Ende dieser überbehördlichen Zusammenarbeit auch mit der Zivilgesellschaft sein, sondern es muss dann weitergehen. Und zwar müssen diese Fachgruppen, wie sie jetzt installiert worden sind, so auch weiter bestehen, auch unter Beteiligung der Zivilgesellschaft und vielleicht auch noch unter mehr Beteiligung anderer Senatsverwaltung oder anderer Mitglieder von Senatsverwaltung, als das bisher der Fall ist. Frau Hortmann hatte das ja eingangs dargestellt. Es gab anfangs ein bisschen Geholper mit der Bildungsverwaltung. Das hat sich jetzt Gott sei Dank geändert. Also die sind jetzt mit im Boot. Aber gerade der Bereich Bildung ist ja in Bezug auf die Umsetzung der Istanbul-Konvention essentiell und auch extrem wichtig, wenn wir an das große Kapitel Prävention denken. Und weitere Voraussetzung an der Stelle ist natürlich auch, dass diejenigen, die zu beteiligen sind, an dieser weiteren Umsetzungsarbeit, dass die dementsprechend auch finanziert sind. Also dass die Stellen entsprechend ausfinanziert werden und auch insbesondere die Zivilgesellschaft dafür extra Ressourcen bekommt. Denn aktuell ist es so, dass die Vertreterinnen aus der Zivilgesellschaft, die an den Fachgruppensitzungen teilnehmen, das sozusagen on top machen. Also zu ihrer eigentlichen Beratungs- und Unterstützungsarbeit gehen sie in die Gremien, leisten diese Gremienarbeit. Und das ist ja nicht nur, dass man dort mal 2 Stunden sitzt und seine Meinung sagt, sondern diese Sitzungen sind vorzubereiten. Die sind auch, gerade wenn es jetzt um den Landesaktionsplan geht, nachzubearbeiten. Da sind schriftliche Anforderungen gerichtet an die Vertreterinnen, die erfüllt werden müssen. Und insofern denke ich, muss da, was die Ressourcen angeht, noch ein bisschen nachgesteuert werden. Aber ich glaube, das betrifft auch nicht nur den Bereich der Zivilgesellschaft, sondern auch andere Bereiche, andere Ressorts, die zu beteiligen sind, dass man auch da guckt, dass die entsprechenden Stellen die nötigen Ressourcen haben, um daran weiter mitwirken zu können. Und ein letzter Punkt noch, das wurde vorhin auch angesprochen von Frau Hortmann, also das Land Berlin hat eine Personalstelle zur Koordinierung der Umsetzung der Istanbul-Konvention. Eine Personalstelle im ganzen Land Berlin. Und da kann man sich mal vorstellen, wenn man sich anguckt, was alles dahinter steckt, hinter diesem Landesaktionsplan, wie viel Arbeit darin steht, wie viel Fachgruppenarbeit und wie viel Zusammenführung und Bündelung dieser Fachgruppenarbeit, um diesen Landesaktionsplan umzusetzen, zu verschriftlichen und ein Konzept zu erstellen, dann finde ich, ist das eine Mammutaufgabe, die auf den Schultern einer Personalstelle liegt. Und damit werden wir im Land Berlin der Umsetzung von Artikel 10, der nämlich die Koordinierungsstellen vorsieht, nicht gerecht. Sondern ich denke, Koordinierungsstelle heißt an dieser Stelle nicht eine Personalstelle, sondern es bedeutet eine personell gut ausgestattete Stelle, die auch mit anständigen Sachmitteln hinterlegt ist, damit diese Arbeit auch erfolgreich durchgeführt werden kann. Und ein weiterer Punkt an der Stelle ist für mich auch, dass diese Stelle auch an einer Stelle hier in unserer Verwaltungslandschaft angesiedelt sein sollte, die auch die Macht hat, sozusagen andere Stellen anzuweisen. Ich möchte damit überhaupt nicht kritisieren, was bisher aus dem Haus Gleichstellung gearbeitet worden ist. Das ist überhaupt nicht mein Anliegen und mein Ansinnen. Aber ich denke, wenn wir der Umsetzung von Artikel 10 Istanbul-Konvention gerecht werden wollen, dann müssen wir uns da auch noch mal genauer anschauen, wo sollte eine koordinierende Stelle im Land Berlin angesiedelt sein.
Die nächste Frage an, die ich gerne an Bahar Khalifa stellen möchte. Und zwar, wie Wiebke eben schon sagte, das ist eine Mammutaufgabe, die Umsetzung der Istanbul-Konvention. Das ist derzeit angesiedelt bei, mit einer einzigen Personalstelle, dann in der Senatsverwaltung Gleichstellung, was ja auch noch der Teil der Verwaltung mit dem kleinsten Etat ist. Und es ist etwas, was wirklich alle was angeht. Die Frage ist, wie kann es gelingen, beziehungsweise Wiebke hat ja schon darauf hingewiesen, dass es da eine andere Struktur eigentlich bräuchte. Was wären Lösungen, wie es in Berlin, das System sozusagen aufgestellt sein könnte, damit wirklich die Umsetzung der Istanbul-Konvention gelingt? Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel über Entscheidungen, die vorstehenden Entscheidungen für den kommenden Haushalt sprechen, was würde das zum Beispiel auch dafür bedeuten?
Vielen Dank. Ich glaube, der Grund, weswegen wir die Istanbul-Konvention so sehr lieben, ist, weil sie eine Mammutaufgabe ist. Also weil sie so viel umfasst, von Prävention zu Schutzmaßnahmen, Strafverfolgung und auch politische Gesamtkonzepte. Und wie auch schon hier festgestellt, wir fangen ja nicht heute an, wir haben schon auch vor der Istanbul-Konvention viele Maßnahmen zum Schutz von Frauen gehabt. Die Bekot-Line bestand schon vorher, Frauenhäuser. Aber die Istanbul-Konvention zeigt uns, dass das alles nicht reicht, wir mehr brauchen und verpflichtet uns auch dazu. Wenn ich kurz auf die Koordinierungsstelle eingehen kann, also ich bin da ganz bei dir, und da ist das nächste Ziel, diese Koordinierungsstelle zu entfristen. Das gehört auch zu guten Arbeitsbedingungen und Attraktivität, Motivation dazu, so eine Stelle auszufüllen. Und die gesamte Istanbul-Konvention, die Verantwortung dafür, dass sie gelingt, liegt nicht auf diesen zwei Schultern, sondern ist weiter verteilt. Und als so Idee oder für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass diese Koordinierungsstelle auch mehr in diese Rolle reinkommt, ressortübergreifend zu agieren und zu koordinieren und da die Verwaltungen, also die unterschiedlichen Ressorts, mehr an einen Tisch bringt. Wir haben gehört, es braucht mehr. Und was bedeutet das für die anstehenden Haushaltsverhandlungen? Die meisten hatten mitbekommen, es sah für unser Gleichstellungsbudget ja nicht so gut aus, aber wir sind in einer rot-grün-roten Regierung und sind da, glaube ich, sehr auf einer Linie und sehr geschlossen und haben im Koalitionsvertrag auch ganz klar reingeschrieben, Umsetzung der Istanbul-Konvention und nicht nur das, wir haben es auch unterlegt mit konkreten Punkten, die wir in dieser Wahlperiode angehen wollen. Und das erste Ziel war, dass Projekte, die aus dem letzten Jahr noch von Kürzungen bedroht waren, dass wir diese Kürzungen abwenden. Da waren wir uns einig und das ist Ziel 1, das wir erreicht haben. Und Ziel 2 war, das Beste rauszuholen, was noch geht. Und ich weiß nicht, ob das angekommen ist, die Steuerschätzung, also die Steuereinnahmen aus dem letzten Jahr sind besser als ursprünglich gedacht. Das heißt, wir Koalitionsfraktionen hatten jetzt glücklicherweise doch mehr Geld zur Verfügung, als ursprünglich berechnet war. Und das haben wir auch für Gleichstellung eingesetzt. Dann waren wir aufgeschlossen, ich kann für mich sprechen, ich bin da auch sehr selbstbewusst als Vizepräsidentin in meine Fraktion reingegangen und wir haben dafür 2023 knapp zweieinhalb Millionen mehr verhandelt.
Fünf machen wir beim nächsten Mal.
Fünf machen wir beim nächsten Mal. Fünf hatte ich. Also für den Gleichstellungsetat ist das wirklich ein Erfolg und die fünf hatte ich im Kopf, weil ich habe dann ausgerechnet, wie viel das in Prozent bedeutet. Das bedeutet 5% für den Gleichstellungsetat und wir knacken damit zum ersten Mal die 40-Millionen-Grenze. Also es wären nächstes Jahr knapp 41,5 Millionen im Gleichstellungsetat und der größte Teil des Geldes aus dem Gleichstellungsetat geht in die Gewaltarbeit. Nicht nur, was auch richtig ist, weil Gleichstellung darf nicht nur der Kampf gegen Gewalt bedeuten, aber wirklich ein großer Teil. Und da bin ich also als auch, ne, können wir als neue Abgeordnete, denen Istanbul wichtig ist, sind wir erstmal, glaube ich, zufrieden. Und das Geld geht in, auch in den Beratungsverbund der BKOT-Line mit 6 Psychologinnenstellen. Es geht in Verwaltungsstellen der Zufluchtswohnungen, damit die Mitarbeiterinnen, die dort arbeiten, auch zu ihrer Arbeit kommen und nicht ständig stark abgelenkt werden mit Verwaltungstätigkeiten. Es geht in einzelne Projekte wie Space to Grow, Begina, Box Girls und 300.000 Euro auch nochmal, die da reingeworfen wurden, zur Bekanntmachung der Istanbul-Konvention, ganz explizit. Und das sind ja auch neue Aufträge an die Verwaltung, zum Teil auch Aufträge, auf die sie noch nicht vorbereitet waren, aber wir sind da auch im guten Austausch und bin ganz zuversichtlich, dass dieses Geld dann auch gut umgesetzt wird. So, und der Haushaltsplan wird jetzt gerade Beschlussempfehlung ausgesprochen.
Okay, also wir sind sozusagen live mit dabei und können jetzt unsere ganze positive Energie in die Richtung schicken und schon auch mit dem Blick auf die 5 Millionen Steigerung beim nächsten
Quartal.
Ja, wir haben ja Visionen, wir wollen ja Gewalt gegen Frauen beenden und das ist eine große Aufgabe, ne? Die wir uns aber alle vorgenommen haben. Eine Frage an Asha Hedayati. Wir haben ja schon gehört, ne? Also die Istanbul-Konvention hat ja diese verschiedenen Bereiche. Da sind ja Vorgaben zu Schutz und Unterstützung von Betroffenen, zur Strafverfolgung, zur Prävention, zu den integrierten politischen Maßnahmen. Was konkret muss sich ändern, damit das alles eine Realität wird und in welchen der Bereiche, wenn man denn nun auswählen müsste, welcher der Bereiche, in welcher Reihenfolge man das angehen müsste, beziehungsweise wo in Berlin womöglich noch die größten Bedarfe sind. Wie sieht ihr das?
Das ist eine taffe Frage, weil da müsste man ja tatsächlich überall irgendwie ansetzen. Aber ich versuche mich mal ein bisschen kurz zu fassen. Also ich denke, weil wir jetzt gerade über Geld gesprochen haben und über Finanzierung, ich sehe aus meiner Praxis das ganz große Problem, dass zum Beispiel Familiengerichte sehr wenig Zeit haben, FamilienrichterInnen, für die Verfahren. Das heißt, wir haben auch schon gehört, es muss eine Entlastung der Justiz geben. Das bedeutet aber, dass es einfach mehr Personal geben muss. In diesem Bereich muss mehr investiert werden, genauso wie in den Kinder- und Jugendhilfebereich. Das heißt, auch die Jugendämter, die haben ein wahnsinnig großes Problem, was Nachwuchs angeht. Es gibt ganz, ganz große Schwierigkeiten mit dem Personal. Dieser Job ist unheimlich anstrengend, da gibt es unheimlich viel Belastung. Er hat nicht das besonders schönste Image und es ist einfach, da muss irgendwie, dieser Beruf muss irgendwie attraktiver gemacht werden, da muss mehr Geld rein. Da muss, und ohne Personal in diesen Bereichen dann wird auch nicht, wird die Arbeit auch nicht besser. Also da wird es dann auch nicht bessere Entscheidungen geben. Da wird auch nicht genauer hingeschaut werden können, wenn es um Gewalt gegen Frauen oder Gewalt gegen Kinder geht. Das ist die eine Sache. Und dann grundsätzlich haben wir natürlich, müssen wir einfach anerkennen, dass Gewalt gegen Frauen ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Also dass wir ein strukturelles Problem haben. Und dass das nur durch die komplett, also wir müssen eine Gleichstellung der Geschlechter schaffen, damit es überhaupt irgendwann zu einem Ende der Gewalt kommen kann. Und da muss man quasi, da könnte ich jetzt ewig reden, aber da müsste man halt quasi überall ansetzen, ne, um zu gucken, warum schaffen es Frauen nicht, sich rechtzeitig zu trennen? Warum beginnt überhaupt Gewalt gegen Frauen? Warum schaffen wir es nicht, Kinder, also Männer, also in die Verantwortung aufzunehmen, mit der Gewalt aufzuhören? Warum gibt es diese wirtschaftlichen Abhängigkeiten? Warum ist Care-Arbeit zum Beispiel immer noch ungleich verteilt und nicht bezahlt? Das führt ja zu einer wirtschaftlichen Abhängigkeit in Beziehungen, die wiederum die Trennung erschwert. Es gibt so viel, was man quasi, wo man ansetzen müsste, um da ja, zum Ende zu kommen.
Es ist zugegebenermaßen eine Frage, die sehr schwierig zu beantworten ist. Thema Stichpunkt Prävention. Ne? Wenn wir wirklich eine Welt wollen, in der keine Gewalt gegen Frauen mehr vorkommt, dann muss diese Gewalt ja vorgebeugt werden, dass sie gar nicht mehr vorkommt. Es braucht natürlich Schutz und Unterstützung und es braucht natürlich die effektive Strafverfolgung. Aber wenn die Gewalt gar nicht erst stattfindet, dann wären wir ja letztendlich da, wo die Konvention eigentlich hin will. Hoffe ich, dass wir uns alle da einig sind, dass wir hin wollen. Ja. Von daher meine Frage, die ich jetzt vielleicht einfach mal öffne an alle in der Runde. Stichpunkt Prävention. Also wir haben gehört, dass im Vorschlag des Landesaktionsplans auch Artikel 12 unter, also das Präventionskapitel der Konvention umfasst ja mehrere Artikel. Die Täterarbeit fällt unter anderem darunter, da haben wir heute ausführlich drüber gesprochen. Auch die Aus- und Fortbildung der Berufsgruppen fällt auch unter Prävention in dem Kapitel. Die Bewusstseinsbildung, dann wurde auch die Rolle der Medien und der Privatwirtschaft ist da auch mit drin. Aber der Artikel, der mir fast noch am besten gefällt in diesem Kapitel, ist Artikel 12, der wirklich ganz explizit anspricht. Es geht hier insgesamt um das Thema Geschlechterstereotypen, Geschlechterrollen, die dazu führen, dass wir uns in einer Situation wiederfinden, wo Gewalt gegen Frauen akzeptiert wird, wo gewisse Verhaltensweisen akzeptiert werden, andere nicht. Wo können wir hier, also es ist, wie du eben schon gesagt hast, es ist wirklich dieses größere gleichstellungspolitische Thema letztendlich. Wo sind da die Ansätze, die wir jetzt im Kontext der Umsetzung der Istanbul-Konvention angehen können? Und ich werfe die Frage wirklich mal offen an alle, wer sich dazu äußern mag, vielleicht zwei Stimmen dazu aus der Runde, wer mag.
Okay, ich habe so wenig. Achso, bis an. Ja, also ich denke, wir müssen da ganz, ganz früh ansetzen. Hört man es? Ja, ne? Ich denke, wir müssen ganz, ganz früh ansetzen, wie wir das auch schon besprochen haben. Ne? Also bei den ganz Kleinen, und es muss einfach ganz selbstverständlich sein, das ist super, dass die Bildungsverwaltung jetzt mit im Boot ist, weil ich meine, umso früher wir anfangen, umso besser können wir darauf hinwirken. Dann brauchen wir immer weniger, ne? Also Täterarbeit oder Prävention. Vielleicht passieren dann viele Sachen gar nicht. Es muss einfach übergehen. Ich denke, ganz wichtig sind auch Schulbücher, Dokumentation und natürlich die Schulung, also von allen Berufsgruppen, die damit zu tun haben, Lehrerinnen, Lehrer, ErzieherInnen. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Also ich würde ganz früh ansetzen.
Ja, also das kann ich nur unterstützen. Es gibt ja in Berlin auch schon ein Projekt, was sozusagen ganz früh ansetzt. Das ist die WIG-Prävention, das ist jetzt so ein bisschen Eigenwerbung hier. Aber es ist deutschlandweit und deswegen ist es auch besonders das einzige Projekt, was an Grundschulen mit Kindern, Lehrerinnen und Eltern zum Thema Gewalt arbeitet und sozusagen schon Grundschulkinder ab einem gewissen Alter, ab Klasse 4, an das Gewaltthema heranführt und eben auch schon Kindern ganz deutlich macht, was ist der Unterschied zwischen Streit und Gewalt. Kindern die maßgeblichen Hilfsangebote im Land Berlin bekannt macht und auch mit niedrigschwelligen Anrufen beim Kindernotdienst den Kindern vormacht, dass es überhaupt das Schlimmste anzurufen, dass da nette Leute sind, also Hemmschwellen abbaut. Und von solchen Projekten brauchen wir deutlich mehr, als wir es bisher haben. Also Big Prävention ist am Rande seiner Kapazität. Die Kolleginnen und Kollegen sind meistens Anfang des Jahres schon ausgebucht mit Anfragen, aber damit auch nicht genug. Wir brauchen eine derartige Arbeit auch an weiterführenden Schulen. Gerade Gewalt in Teenager-Beziehungen, also wo junge Menschen anfangen, die ersten Beziehungen zu haben. Und gerade heute im digitalen Zeitalter verwischt so viel, dass junge Mädchen, junge Männer gar nicht wissen, ist das schon Gewalt, ist das keine Gewalt, ja? Ist das in Ordnung, wenn meine Partnerin mein Handy anschaut oder ist das schon nicht mehr in Ordnung, fängt da schon eine Kontrolle an. Das sind alles Dinge, über die man auch schon junge Menschen aufklären muss und ein Bewusstsein schaffen muss. Und dafür gibt es in Land Berlin bisher leider gar keine Angebote. Also das ist was, was unbedingt ausgebaut werden muss. Und auch, wie Sie gesagt haben, Schulbücher, auch ganz wichtig, ja, dass das Thema geschlechtsspezifische Gewalt auch dort Eingang findet, dass es verpflichtend ist, in bestimmten Unterrichtsfächern, ab bestimmten Klassenstufen, in unterschiedlichen Lerninhalten untergebracht zu werden. Da sind wir im Land Berlin auch schon auf einem ganz guten Weg, aber es muss eben auch, und das wird vielfach verkannt, die Istanbul-Konvention ist kein, ich sag mal, nett gemeinter Vorschlag. Ja, das sind Verpflichtungen, das sind staatliche Verpflichtungen, die da drin stehen. Und das heißt, der Staat muss das umsetzen, der kann sich das nicht aussuchen. Und insofern müssen wir auch bei den Fachkräften, die das dann mit umzusetzen haben, auch mit dafür sorgen, dass da der Boden dafür auch geschaffen wird, dass sie bereit sind, das umzusetzen. Das nützt mir ja nichts, wenn ich in meine Rahmenlehrpläne reinschreibe, dass ein Unterrichtsthema geschlechtsspezifische Gewalt sein soll, wenn dann die Lehrkraft sagt, das sagt mir aber gar nichts, was soll ich denn damit? Ich möchte das nicht unterrichten, sondern man muss dann auch bei der Aus- und Fortbildung von diesen Fachkräften dafür Sorge tragen, dass sie ähnlich ausgebildet sind und dann auch mit Lust und Freude dieses Thema an andere weitergeben. Also das nochmal so zur Prävention.
Danke. Wir haben jetzt gerade das Thema Bildung angesprochen und von Seiten des Abgeordnetenhauses sitzen jetzt hier die frauenpolitischen Sprecherinnen. Und die Istanbul-Konvention ist ressortübergreifend. Betrifft natürlich auch das Ressort oder die Bildungsverwaltung. Und ich würde mir wünschen, vielleicht, also wenn ich darf, dass dieses Ressortübergreifende, das ist ja auch euer Anspruch, dass ihr das auch mit Leben füllt. Also ich finde es gut, super, dass es diese Tagung heute gibt und ihr habt die Istanbul-Konvention auch in der recht großen Breite heute diskutiert und dass man sich vielleicht so eine Agenda nimmt über Jahre, und nächstes Jahr eine Istanbul-Veranstaltung macht, Istanbul-Konvention-Veranstaltung zum Thema Bildung. Und dann sitzen nicht Miriam und ich hier,
na, vielleicht sondern auch, ja.
Ich komme immer gerne, aber vielleicht sitzt dann Marcel Hopp hier und hier Louis Krüger oder Clara Schädlich. Und genauso, dass dann Personen aus der Senatsverwaltung eingeladen werden oder die Senatorin und ihr dadurch auch diesen Druck weitergebt an die anderen Ressorts, weil das würde uns auch gut tun in unserer Arbeit. Ihr seid da auch zu verpflichtet. Ne? Deutschland hat das unterschrieben. Wir haben Erwartungen und ihr müsst sie erfüllen. Und das kann man durchdeklinieren. Ne? 2 Jahre später macht man das dann mit der Polizei, oder Justiz, Strafverfolgung und dabei könnt ihr auch gut die Zivilgesellschaft genauso mitnehmen. Ne? Ihr seid super gut organisiert, ihr seid super klar in den Forderungen und was ist mit den anderen Bereichen? Also alle Gruppen haben ja auch nochmal eigene Vertretungen, Kinderschutzbund, wir haben den Bund der KriminalbeamtInnen. Also es sind auch nochmal, glaube ich, auf der Ebene der Zivilgesellschaft gibt es Möglichkeiten, ich glaube Stichwort Bündnisse zu schmieden, die auch ressortübergreifend sind, um dieses Ressortübergreifende noch besser durchsetzen zu können und dann auch andere Projekte, die Sensibilität dafür zu schaffen. Ihr Bildungsleute, gebt da doch bitte Geld rein, weil ich kann da kein Geld rein, es liegt um Ressortbildung. Das würde ich mir wünschen.
Ganz konkret.
Ich sage jetzt auch noch was dazu. Ich halte es für ein ganz großes Problem, wenn ein Haushalt, also Gleichstellung, für alles zuständig ist. Ich habe die Erfahrung gemacht. Deswegen haben wir in Rheinland-Pfalz gleich von Anfang an Einzelverteilung gemacht, dass die Ressorts auch zuständig sind. wenn ein Ressort keine Finanzen hat, also ich habe das bei der Justiz erlebt, in Rheinland-Pfalz, die waren dann plötzlich nicht mehr zuständig. Und das ist ja auch nachzuvollziehen. Wenn ich keine Gelder habe, warum soll ich irgendwas dann zur Verfügung stellen? Das war schon ein Drahtseilakt, dass die Personal für die Arbeitsgruppen zur Verfügung gestellt haben. Da sollte Berlin doch mal überlegen, ob man die Gelder nicht anders verteilt, auf die Ressorts verteilt, die dann auch eine gewisse Zuständigkeit haben, die auch eine gewisse Selbstständigkeit haben, Maßnahmen umzusetzen. Und eins kann ich aus Rheinland-Pfalz sagen. Ich habe eins gelernt. Ich denke nicht mehr in Monaten, ich denke nicht in Jahren, liebe Baha, ich denke in Dekaden. Und das muss ich euch auch mitgeben. Wir haben 20 Jahre Entwicklung hinter uns. Ja? Heute kann man sagen, wir haben es so lala, die Istanbul-Konvention im Griff. Ja, aber noch nicht alles. Aber man kann nicht erwarten, dass man innerhalb kürzester Zeit, ihr habt jetzt mal 2,5 Millionen zur Verfügung gestellt, ja, aber die müssen dann aus dem Topf, ja, ich weiß, 40 Millionen jetzt, ich weiß, ich habe zugehört. Aber aus meiner Sicht spricht vieles dafür, Geld auf verschiedene Ressorts zu verteilen, dass die sich auch zuständig fühlen. Das wollte ich da kurz anfangen.
Ich würde dazu ganz kurz einmal antworten. Wir sind uns natürlich da ganz bewusst, dass das wichtig ist. Und wir haben das geschafft, zu dritt hier als frauenpolitische Sprecherin rauszuverhandeln, dass die Täterarbeit aus dem Gleichstellungshaushalt rauskommt und zur Justiz geht. Und das war wirklich eine schwierige Sache. Ja, müssen wir uns selber mal loben. Ja.
Wir haben jetzt aus der Seele gesprochen.
Zu innen. Und das ist halt irgendwie total wichtig. Ja. Und wir konnten gucken, dass es eine Ausgleichszahlung für die Gelder gibt. Und Täter dann da behandelt werden, wo sie auch, also sind wir ganz stolz auf uns und finden, das ist so ein kleiner Meilenstein und nicht neben der Gewaltprävention. Ne? Also, wollten wir einfach dazu machen. Ist ein Anfang, also da gibt es noch mehr.
Ja, wunderbar. Wir haben schon ganz konkrete Beispiele, wie es funktionieren kann und was auch alles schon getan wird. Ich denke jetzt natürlich auch sofort an so eine Vernetzung der Abgeordneten der verschiedenen Ausschüsse zum Thema Istanbul-Konvention. Also ähnlich wie es halt diese ressortübergreifende Arbeit im Senat gibt, wäre es dann ja eigentlich auch sinnvoll, praktisch aus allen verschiedenen Fachausschüssen sozusagen die jeweiligen Sprecherinnen und Sprecher, die sich alle, so wie Sie euch für die Istanbul-Konvention einsetzt, auch mal zusammenzubringen in so einer Runde, dass es gab im Abgeordnetenhaus sozusagen ein Bündnis Istanbul-Konvention gibt, damit es wirklich eine Realität werden kann. Vorhin haben wir auch gehört, dass es auch im Bereich Gesundheit und Pflege auch noch sehr, sehr große Bedarf auf sehr vielen Ebenen gibt, gekoppelt mit der wichtigen Rolle, die das Gesundheitssystem im Kontext spielt. Das wäre ja dann auch so ein Feld, wo man noch mal tiefer reinschauen könnte. Wie ist aus Ihrer Perspektive die Situation im Moment in der Gesundheitspolitik? Ist da das Bewusstsein für die Umsetzung der Istanbul-Konvention oder Gewaltschutz, Prävention von Gewalt?
Ich denke, hier. Also ich denke, das Bewusstsein ist natürlich da. Wir sind auch da, um immer noch mal ein bisschen mehr darauf hinzuweisen und fangen natürlich an, uns zu vernetzen und gemeinsam daran zu arbeiten. Das kann natürlich noch intensiver werden, aber der Fokus bei Gesundheit ist einfach ein anderer. Ne? Und gerade jetzt bei Corona, man muss merken, es dauert langsam. Wir haben ja auch jetzt gerade erst angefangen, also gerade erst, aber müssen uns da so ein bisschen sortieren und finden, haben unsere ersten Erfolge. Geguckt, dass der Gleichstellungshaushalt, also dass nichts gekürzt wird, dass wir die Täterarbeit weg haben. Ja, und jetzt fangen wir an zu gucken in die anderen Bereiche. So würde ich das so sagen, eins nach dem anderen.
Ja, da möchte ich jetzt was dazu sagen. Ich habe ja Einblick gehabt in den letzten 25 Jahren in ca. 11.500 Ermittlungsakten von der Polizei im Rahmen meiner Interventionstätigkeit bei der Staatsanwaltschaft. Und wenn ich mir dann die Verletzungen der Frauen anguck und die ärztlichen Folgen und gesundheitlichen Folgen, dann müssen wir doch eigentlich irgendwann mal zu der Überzeugung kommen, der Gesundheitsbereich ist so massiv betroffen und wenn wir keine Prävention da betreiben, sei es jetzt durch Opferschutz oder durch die Arbeit mit Gewaltausübenden, dann wird sich im Gesundheitsbereich nichts ändern. Das sind Milliarden, die jedes Jahr, und ich kann eins sagen, Die BRGT da weit berät gerade das Land Kasachstan zu einer Gesetzesinitiative. Die bauen da Krisenzentren auf, also Täterarbeit auf. Und das einzige Argument, was das Parlament im Moment überzeugt hat, war, dass wir dort eine Studie eingereicht haben aus Europa, wo Zahlen, also die finanziellen Auswirkungen auf den Gesundheitsbereich, genannt wurden. Und das war das Argument, dass sie gesagt haben, okay, wir denken über eine Gesetzesinitiative nach, Täterarbeit einzurichten. Ja, weil die Finanzen sind einfach so groß. Wir müssen umdenken. Die Frau Winterhöller, die hat es heute Morgen ganz deutlich gesagt, dass die Auswirkungen von häuslicher Gewalt oder Gewalt in Beziehung oder in Ex-Beziehung sind so massiv, ja, dass wir auch da mal drüber nachdenken müssen, ist es noch in Ordnung, dass wir einfach die Augen zumachen. Ja? Sie sehen mit Sicherheit als Familienrichterin auch, Ermittlungsakten, Sie auch. Und wir haben ständig Anfragen von Krankenkassen, was da passiert ist. Und wenn ich mir vorstelle, was das alles kostet, ja, müssen wir anders denken lernen.
Kosten, andererseits insgesamt der Aspekt Datenerhebung, Wissen, Forschung, regelmäßige Erhebung, also Monitoring, was ja auch in Berlin ansteht und dazu gab es ja auch plötzlich eine Initiative, wenn ich mich recht erinnere. Magst du ein paar Worte sagen über die bevorstehende Monitoring-Initiative auf Berliner Ebene?
Das war übrigens der erste Koalitionsantrag. Also der erste Antrag von Rot-Grün-Rot im Parlament, der Antrag zur Einrichtung einer Monitoring-Studie. Damit wollen wir Artikel 11 der Istanbul-Konvention umsetzen, eine Bedarfserhebung machen und daraus auch Schlüsse ziehen, eine Analyse, wonach justiert werden muss, was läuft gut und was muss verbessert werden. Und das ist natürlich auch ein gutes Instrument, um dann nochmal den Druck zu haben, Geld reinzugeben, auch ressortübergreifend in unterschiedliche Bereiche. Und da haben wir auch Geld für eingestellt und im Idealfall, da geht die Senatsverwaltung auch mit uns, wird das keine einmalige Erhebung, sondern eine regelmäßige Erhebung. Das wäre natürlich auch toll, manche machen da so eine Datensammlung oder die Opposition stellt sich vor, ihr könntet doch einfach mit den Verwaltungsstellen, die haben eine Datensammlung machen und kein Scherz. Und wir machen eine richtige Monitoring-Studie und geben das extern ab und da ist auch Personal mit verbunden, die sich genau damit beschäftigt. Ich hatte noch einen Punkt, den habe ich jetzt vergessen.
Ich werde dann mal drauf zurückkommen. Ascha Hitayati, wir haben ja heute auch Beispiele gehört aus verschiedenen Bundesländern, was dort zur Umsetzung gemacht wurde. Was davon war aus deiner Sicht besonders inspirierend und sollte in Berlin auf jeden Fall auch aufgegriffen werden?
Also,
jetzt.
Okay,
Moment.
Nein, jetzt ist es ja. Es funktioniert jetzt, ja. Ich fand tatsächlich den Vergleich zu Rheinland-Pfalz ziemlich spannend, was vor allem die Täterarbeit angeht und die Stellen, die es halt hier gibt und die es in Rheinland-Pfalz gibt. Und dass es hier tatsächlich in Berlin nur, Sie haben es gesagt, nur zwei Stellen gibt. Das ist.
Also zwei Einrichtungen.
Zwei Einrichtungen, genau. Wo Täter wo sie sich selber hinwenden können, beziehungsweise auch von Familiengerichten hingeschickt werden, oder von Strafgerichten hingeschickt werden, das ist natürlich, das geht eigentlich nicht. Ne? Das ist völlig klar, wenn die Einwohnerzahl genau gleich ist. Ne? Sie haben wie viele Einrichtungen?
3,8. Wir haben 9.
9, genau.
Plus also eine Koordinierung steht der Täter genau.
Also das ist, das fand ich, also da würde ich mir sehr wünschen, dass Berlin ein bisschen sich überlegt, ob es nicht Sinn macht, in diese Art der Prävention zu investieren und inspirierend
Ja, ich finde, es ist halt einfach wahnsinnig wichtig generell, also auch nochmal zu dem Vortrag aus Schleswig-Holstein, dass wir Öffentlichkeit schaffen für dieses Thema, ne? Dass die gesamte Gesellschaft damit ins Boot geholt wird. Das finde ich total wichtig, aber auch vor allem vor dem Hintergrund, dass das immer noch ein tabuisiertes Thema ist. Also die Betroffenen haben Schweigen aus Angst davor, eben alleine dazustehen. Sie haben Angst vor Täter-Opfer-Umkehr. Sie haben Angst davor, dass die Gesellschaft sie dafür verurteilt, dass sie selbst gewaltbetroffen sind. Also wir sind noch nicht so weit. Hier sind wir gerade in so einer Blase und wir verstehen uns alle. Wissen Sie, wir sind alle irgendwie ein Teil dieses Engagements. Aber es gibt so viele Frauen, die immer noch nicht, die sich nicht trauen, sich zu trennen, weil sie Angst haben, dafür verurteilt zu werden. Und das müssen wir über mehr Öffentlichkeit versuchen zu verändern.
Die Einbeziehung der Zivilgesellschaft ist ja ein ganz wichtiger, zentraler Aspekt in der Istanbul-Konvention. Wie kann diese Einbeziehung in den ganzen Prozess, in all seinen Dimensionen, wie kann das gelingen, was muss sich da verändern und auch in dem Kontext, was wünschen Sie sich von der Zivilgesellschaft? Natürlich können wir als Zivilgesellschaft, als Wählerinnen und Wähler uns natürlich ganz viel von unseren Abgeordneten wünschen, aber was wünschen Sie sich auch von der Zivilgesellschaft, von der, also sowohl der frauenpolitischen, aber auch der größeren Zivilgesellschaft?
Ja, also ganz klar, ohne die Einbeziehung der Zivilgesellschaft kann das natürlich alles überhaupt gar nicht gelingen. Und ich denke gerade an so eine Veranstaltung wie heute. Hier sitzt die Fachexpertise, hier sitzen die Menschen, die damit zu tun haben. Und das ist für uns und für unsere Arbeit im Parlament ja auch extrem wichtig. Also ich bin darauf angewiesen, ja, also diesen Input zu bekommen. Und ich muss sagen, ich bin dafür total dankbar, denn ich habe auch schon ganz viel Input bekommen in ganz vielen Gesprächen. Das nimmt man ja auch mit. Von der gesamten Zivilgesellschaft wünsche ich mir einfach Wachsamkeit, Interesse auch an diesem Thema, dass das für alle ein Thema ist und egal auf welcher Ebene Mann, wo oder Frau oder wie auch immer tätig, aktiv ist, dass das, als Thema einfach mehr transportiert wird, genau, und dass wir nicht hier in unserer Blase sitzen, sondern jede von uns das nach draußen bringen kann. Das halte ich für ganz extrem wichtig. Und ich muss sagen, ich als Parlamentarierin bin mir meiner Verantwortung da auch ganz doll bewusst und auch dieser Aufgabe, dass ich das aufnehme von der Zivilgesellschaft und dann in die Arbeit umsetze. Und dazu sind wir ja eigentlich da. Ja, das, was die Zivilgesellschaft lebt, denkt, mitgibt, dass wir das umsetzen. Das ist meins. Ich bin eigentlich ganz dankbar für den ganzen Input hier. Danke.
Wir haben ja den Tag, hatten ja als Leitfrage die Frage, wie wird das Leben in Berlin aussehen, wenn die Istanbul-Konvention umgesetzt ist. Also natürlich würde ich gerne, also diejenigen, die vorhin schon gesprochen haben, haben die Frage schon beantwortet, aber jetzt noch einmal in dieser Runde, möchte ich gerne diese Frage nochmal an alle stellen. Und zwar, erstens, wie wird das Leben in Berlin aussehen, wenn die Istanbul-Konvention umfassend umgesetzt ist? Zweitens, was wirst du konkret in den kommenden, sagen wir mal, 3 Monaten dafür tun, dass wir dem deutlich näher kommen? Und drittens, mit wem wirst du in Zukunft damit enger zusammenarbeiten? Und wie wird sich diese Zusammenarbeit gestalten? Gehen wir einmal schön der Reihe nach.
Ja. Ich glaube, meine Vorstellung geht so ein bisschen in die Richtung, die Asha Hedayati auch schon angesprochen hat, und basiert darauf, dass die Istanbul-Konvention, das sind ja nicht nur 81 Artikel, sondern die Istanbul-Konvention identifiziert, dass Machtstrukturen das Grundproblem sind, dass Geschlechterstereotype ein Grundproblem sind. Und ich glaube auch, also ähnlich in deiner Richtung, wenn ich mir vorstelle, eine Gesellschaft, eine gewaltfreie Gesellschaft, dann würde ich mir vorstellen, eine Utopie, dass wir ganz anders durch die Gesellschaft laufen als Frauen, als Männer, als diverse Personen. Das würde ich, glaube ich, an der Art, wie wir uns bewegen, wie wir laufen, wie wir miteinander sprechen, am gesamten Verhalten merken. Weil ich glaube, wir hätten ein ganz anderes Gemeinschaftsempfinden, weil Machtstrukturen einfach abgebaut werden und wir mehr auf Augenhöhe alle miteinander kommunizieren würden. Das ist so zur Utopie. Das ist ein bisschen herausfordernd. Dann das Konkrete in den nächsten 3 Monaten. Was habe ich vor, beziehungsweise ich mit Miriam und Ines ganz stark, und da ziehen wir auch gemeinsam an einen Strang. Die Sachen, die wir jetzt im Haushalt festgelegt haben für die nächsten 2 Jahre, da im guten Austausch zu sein mit der Senatsverwaltung für Gleichstellung, dass das auch in unserem Sinne, in unserem aller Sinne umgesetzt wird. Und natürlich auch gerne mit euch im Austausch bleiben. Ich komme ja aus der Zivilgesellschaft, vielleicht denke ich auch so sehr in eure Richtung. Ich möchte euren Druck spüren, bitte, sehr gerne. Macht das weiter so, weil wir brauchen das, um da weiter die Istanbul-Konvention auch parlamentarisch stark machen zu können. Danke dafür.
Ja, also ich tue mich mit diesen Zukunftssachen immer extrem schwer. Also das ist so eine Sache von mir. Ja, was würde ich mir wünschen? Also ich wünsche, habe natürlich die Vision von einer gerechten Welt. Ja, und Gleichstellung und Leben von Frauen und Gewaltfreiheit hat natürlich was mit Gerechtigkeit zu tun. Und meine Vision ist, dass jede Frau, jeder Mensch ja, in einer gerechten Welt frei von Gewalt leben kann. Also ich finde, wenn das schon so eine große Sache ist, dann kann man das so auch abzupieren. Dann meine Punkte, jetzt konkret, was ich mache. Also ich schnappe mir so erstmal in meiner Fraktion, dann in den anderen, die Sprecherin für Justiz, für Bildung und gucke und gleich nochmal alles ab. Ja. Das ist für mich ganz, ganz wichtig und habe ja auch gesehen, dass gerade im Bereich Justiz, Familienrecht und so ja wirklich überhaupt noch nichts umgesetzt ist. Das hatte ich schon auf mal in der Vorbereitung auf heute gemerkt oder so. Also da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Und was war das? Einzig vergessen jetzt.
Mit wem werden Sie dazu enger zusammenarbeiten?
Ja, natürlich. Ja, ganz toll. Und mit allen, die hier sind. Das ganz toll.
Ja, also es ist ja schon viel gesagt worden, dass, also wenn die Istanbul-Konvention erfolgreich umgesetzt ist, und ich denke, das bezieht sich auch nicht nur aufs Land Berlin, sondern eigentlich auf die gesamte Bundesrepublik oder den gesamten Kontinent, die gesamte Welt, weil das ist ja kein Berlin-spezifisches Problem, sondern das ist ein weltweites Problem. Also nirgendwo, also auf der gesamten Welt werden Frauen wegen geschlechtsspezifischer Gewalt und häuslicher Gewalt Opfer von Gewaltstraftaten. Und insofern würde ich mir für Berlin oder auch überhaupt wünschen, dass es endlich soweit ist, dass geschlechtsspezifische Gewalt und häusliche Gewalt, dass anerkannt ist, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und dass das wirklich in jede, in die letzte Ecke unserer Gesellschaft gekrochen ist, dass es nicht mehr heißt, das ist eine Familienangelegenheit, das ist eine Privatsache und dass Frauen auch nicht mehr mit diesem Duktus konfrontiert werden, das klären Sie bitte selber, und dass es für Frauen, egal woher sie kommen, egal welcher Bildungsschicht sie angehören, egal aus welcher Kultur sie kommen, dass es für sie überall ein passendes Beratungsangebot und Unterstützungsangebot ist. Und damit meine ich insbesondere, dass wir Artikel 4 Absatz 3 Istanbul-Konvention, Nadja Lehmann hat das heute Morgen ganz wunderbar, wie ich finde, zusammengefasst, dass wir den immer im Blick haben. Egal, was wir machen bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention, wir müssen immer reflektieren auf Artikel 4 Absatz 3 und uns bei jeder Maßnahme, die wir umsetzen möchten, fragen, haben wir den intersektionellen Ansatz bedacht? Haben wir geguckt, ob wir jemanden diskriminieren? Schließen wir jemanden aus? Und was können wir tun, damit das nicht passiert? Und das wäre für mich ein ganz wichtiger Fortschritt auch bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention, wenn das so ein eine Art Automatismus in unser aller Denken wird. Ich schließe mich da selber gar nicht aus. Also ich vergesse auch gerne mal bestimmte Gruppen, Opfergruppen und denke sie nicht mit. Und dass wir das alle sozusagen internalisieren, dass wir so weit denken an der Stelle. Und Bei Bekoordinierung ist es von Anfang an unser Anliegen gewesen, Fachkräfte übergreifend zu arbeiten, Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen zu bilden, um dann mit allen Professionen zusammenzuarbeiten, um die Interventionsmaßnahmen zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt im Land Berlin zu verbessern oder aber auch neue Interventionsmaßnahmen einzuführen. Und das werden wir, also nicht nur ich, sondern auch meine Kolleginnen an der Stelle selbstverständlich weiterführen. Wir kooperieren mit allen Fachkräften im Land Berlin zu diesem Thema. Wir sind auch offen für Anregungen, also für Arbeitsanregungen sozusagen und nehmen diese gerne auf, um dann zu den Themen weiterzuarbeiten. Und ich persönlich bin ja auch Rechtsanwältin und arbeite im Bereich Recht bei der Koordinierung. Ich wünsche mir natürlich, dass da noch eine größere Öffnung in den justiziellen Bereich passiert, als es bisher in den letzten 2 Jahren passiert ist. Also ich bin schon seit über 10 Jahren bei Bekoordinierung und es war am Anfang sehr schwer, Menschen aus den Familiengerichten in unsere Arbeitsgremien zu bekommen. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren verbessert. Also da gibt es mittlerweile interessierte Richterinnen und Richter, die auch mitarbeiten. Das finde ich ganz toll, dass wir an der Stelle sind. Wir haben auch im September eine Inhouse-Veranstaltung am Amtsgericht Kreuzberg, Familiengericht, zum Thema häusliche Gewalt und Mitbetroffenheit von Kindern und Umsetzung der Istanbul-Konvention im familiengerichtlichen Verfahren. Und das würde ich mir für die anderen Familiengerichte in dieser Stadt auch wünschen, dass wir dort solche Veranstaltungen anbieten können. Und ja, das wäre es dann soweit von meiner Stelle.
Also ich würde mir jetzt zuerst mal als Mann wünschen, dass bei der nächsten Veranstaltung, bei solchen Veranstaltungen in Deutschland oder auch in Europa, mindestens die Hälfte Männer sitzen würden. Wir sind jetzt 4 Männer im Raum. Und ich denke, das große Problem ist immer noch, dass wir doch das patriarchale Denken haben. Ja? Und ich stelle auch jetzt bei unseren Akten wirklich fest, dass gerade der höchste Anteil von Fällen, die zu uns kommen, zur Staatsanwaltschaft, weiß nicht, wie es in Berlin ist, die sind zwischen 20 und 30 Jahren alt. Die haben mittlerweile ein Potenzial von über 30% erreicht, jedes Jahr, bei 600 Verfahren, die bei unserer kleinen Behörde eingehen. Das war früher nicht so. Ich habe eigentlich gedacht, wir werden moderner. Aber mir passiert es sehr oft, gerade bei solchen Veranstaltungen wie heute, hätte ich mir gewünscht, dass hier auch verdammt nochmal ein paar Männer sitzen, die auch sagen, ich verurteile die Gewalt an Frauen und verurteile die Frauen und Kinder. Ich übernehme auch da die Verantwortung. Und wir Männer stehen langsam auch in der Verantwortung, auch uns an der Umsetzung der Istanbul-Konvention zu beteiligen. Das sage ich ganz ehrlich.
Habe ich ja am Ende des Vortrags schon was gesagt. Ich glaube, ich finde es wichtig, weiterhin viel über die Probleme in den familiengerichtlichen Verfahren zu sprechen. Das sind Verfahren, die sind nicht öffentlich. Das sind Verfahren, von denen haben wir wenig Unterlagen, es gibt Protokolle, in denen steht nichts drin. Wir wissen nicht, was hinter den geschlossenen Türen der in den Sälen, in den Familiengerichten in Deutschland alles so passiert. Ich wünsche mir, dass wir da, es gibt Gründe für die Nicht-Öffentlichkeit, das ist völlig klar, aber ich wünsche mir trotzdem oder ich werde trotzdem weiterhin darüber reden und möchte, dass es dafür Öffentlichkeit gibt und
genau, werde als Anwältin einfach in dem Bereich weiterarbeiten. Kommt die Zustimmung vom Himmel?
Oder
auch nicht. Ja, das Ende des Patriarchats wurde gerade eingeleitet. Ja, was mir jetzt gerade im Moment durch den Kopf ging, war das. Und ich möchte das jetzt wirklich mal so deutlich aussprechen. Die Arbeit in diesem Feld, das ist halt echt eine Zumutung. Also es wird so viel geleistet unter so schwierigen Bedingungen. Und von daher, da ist mir eben spontan, als du eben gesprochen hast, dass du deine Arbeit als Anwältin weitermachst, kam mit dem Sinn, ja, das an sich ist schon eine Heldinnentat, weil wirklich so viele von uns arbeiten und so wenig Anerkennung für die Arbeit. die Arbeit, die geleistet werden, ob das in dem politischen Kontext ist, in den Verwaltungen, in der Zivilgesellschaft, in den Gerichten, in allen Bereichen, in denen die in der Bildung involviert sind und sich wirklich einsetzen dafür, dass die Themen, die Lehrpläne und überall, also von daher ist es, sind wir noch an einem Punkt, in der hoffentlich in Zukunft wird sich das ändern, dass es deutlich mehr Anerkennung gibt für dieses Thema und das ist halt, dass es nicht mehr so wahnsinnig anstrengend ist. Und also dass das Verhältnis zwischen wie anstrengend es ist und der Wertschätzung, die man bekommt und die Arbeitsumstände, in denen man aktiv ist, dass da ein bisschen mehr Gleichgewicht reinkommt, um wirklich dieser wichtigen Mammutaufgabe, die Beendigung dieser Menschenrechtsverletzung Gewalt gegen Frauen, auch zügiger voranzukommen in diesem Feld. Ja, wir kommen mit dem Beginn des Gewitters, kommen wir zum Ende der Veranstaltung. Wir hatten schon so viele technische Glitches heute, jetzt muss nur noch der Blitz einschlagen. Und bevor dies geschieht, mein Vorschlag ist, die abschließenden Worte sozusagen. Ich spreche heute, diese Veranstaltung heute war... Also die Veranstaltung jetzt kommt zum Schluss, aber das war natürlich ein Auftakt. Ich glaube, das wurde auch sehr deutlich von allen, die hier sind, dass es also nicht nur notwendig ist, weiterzumachen, sondern dass auch ein großes Interesse daran besteht, weiterzumachen, weiter zusammenzuarbeiten, noch enger im Ausland zusammenzuarbeiten, um die Umsetzung der Istanbul-Konvention hier in Berlin voranzubringen. Vielleicht sogar auch, wenn das Land Berlin dann auch Impulse auf Bundesebene geben kann, bei den Sachen, die halt gar nicht auf Landesebene angegangen werden, sondern wo die Verantwortung halt auf der Bundesebene liegt, dass dann das Land Berlin im Rahmen des Bundesrats sich auch einbringt. Entsprechend. Und was wir heute hier gesehen haben, das ist ja bereits die gelebte Umsetzung der Istanbul-Konvention. Der Austausch, das koordinierte Zusammenarbeiten, Wissen austauschen, Positionen abstimmen, besprechen, die Dringlichkeit des Themas anerkennen, uns zu überlegen, was können wir in Zukunft noch dazu tun. Von daher sind wir schon ein Stück des Weges gekommen, haben natürlich noch Weg vor uns und der wird hier in Berlin gemeinsam begangen. Das ist wirklich ganz deutlich geworden und ermutigend. Zum Abschluss noch ein praktischer Hinweis für alle, die hier sind und auch alle, die online sind und es hoffentlich auch hören, die Präsentationen, die heute, das viele Fachwissen, das heute im Rahmen der Veranstaltung ja auch vorgetragen wurde, wird im Anschluss der Veranstaltung auf der Internetseite des Paritätischen Berlin zugänglich sein. Das ist die Adresse des paritätischen-berlin.de. Und zum Abschluss gehört natürlich auch der Dank an alle Beteiligten, alle, die in Sprecherinnenrollen dabei waren, alle, die das Ganze so fantastisch organisiert haben und die bei den technischen Hürden geholfen haben, alle, die hier im Raum mit dabei waren, alle, die online mit dabei waren,